Das Elektroauto, das ist doch viel zu teuer. Stimmt das wirklich? Oder rechnen wir uns den Verbrenner seit Jahrzehnten eigentlich eher schön? Das wird richtig spannend. Ein YouTuber rechnet nach und kommt zu einem Ergebnis, das vielen gar nicht gefallen wird. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Alles wird Strom, dem Podcast rund um die Energiewende, Elektromobilität und die großen Umbrüche in unserem Alltag. Und bei mir ist natürlich mein großartiger Partner in diesem Podcast, Felix Goldbach. Hi Felix.
Moinsen, ich freue
Moinsen,
mich.
ich bin Robin und heute zu Gast ist Hendrik Giere vom YouTube-Kanal Nachhaltig Verstehen. Hi Hendrik.
Hi, schön, dass ich hier sein darf. Moin.
Ja, schön, dass du da bist, denn Hendrik hat nicht nur sein komplettes Haus in Eigenleistung umgebaut, sondern auch ein vielbeachtetes Video über die echten Kosten von Elektroauto versus Verbrenner gemacht, mit Zahlen, Alltagserfahrung und einer ehrlichen Abrechnung. Und wir sprechen heute genau über das Thema. Also, was kostet denn jetzt ein E-Auto wirklich? Wo wird denn eigentlich bei Verbrennern systematisch getrickst? Und warum DIY, Eigenverbrauch und Elektromobilität eigentlich ganz eng zusammengehören? Das wird richtig spannend. Bevor es losgeht, bedanken wir uns bei unserem heutigen Sponsor.
Zu Hause oder auch unterwegs lade ich am liebsten mit meinem Partner GoE. Die haben geniale Wallboxen. Die sind smart und die sind vor allem zuverlässig. Hier habe ich jetzt die Gemini, die ich fix installiert habe bei mir zu Hause. Die gibt es aber auch in der Flex-Variante. Dann könnte man sie zu Hause nutzen oder auch abnehmen, mitnehmen. Mit allen möglichen Adaptern kann man dann wirklich überall laden. Also da ist man wirklich immer sicher. Und das Geniale ist, die haben auch eine tolle App. Ja? Und in der App kann ich dann immer sehen, wie ist gerade der Ladevorgang und allem. Also wirklich ganz, ganz viele Details. Aber vor allem habe ich hier gerade eine Preisgrenze eingestellt. Jetzt gerade von 8 Cent die Kilowattstunde. Das klingt jetzt zu gut, um wahr zu sein. Da kommen noch Steuern und Abgaben obendrauf. Da landen wir vielleicht so bei 30 Cent dann nachher, wenn man das hochrechnet. Aber der lädt jetzt gerade nicht und man sieht auch in der App, da steht jetzt hier, der aktuelle Strompreis ist hoch. Der Ladevorgang wird automatisch fortgesetzt in 8 Stunden. Jetzt ist der Strompreis gerade hoch, weil ich einen dynamischen Stromtarif nutze, habe ihn aber angesteckt und sobald immer der Strompreis günstig ist, wird automatisch geladen und ich lade immer zum günstigsten Tarif. Ist das nicht genial? Ja, schaut unbedingt vorbei, checkt die GoE aus, geniale Wallboxen, auch großartiges Team. Ganz liebe Grüße, Link ist im Beschreibungstext.
Ja, moin! Schön, dass du hier bist, Hendrik. Du hast nicht nur ein Haus selbst umgewandelt, sondern du hast auch tatsächlich angefangen, darüber auf YouTube zu berichten. Und weil du schon sehr lange elektrisch jetzt auch fährst, hast du gesagt, ich rechne das den Leuten jetzt mal vor. Du hast sogar angefangen, obwohl du es vorher noch nie gemacht hast, in deinem Dorfgemeinschaftshaus über deine persönliche Energiewende zu sprechen und dort Vorträge zu halten, wie das eigentlich bei dir zu Hause funktioniert und wie günstig du teilweise durch die Gegend fährst. Jetzt nur mal so meine erste Frage. Was hat dich denn überhaupt dazu gebracht, mal die Kosten gegenüberzustellen? Warst du es einfach leid, dass die Leute dir komische Dinge in die Kommentare schreiben oder warum?
Ja. Damit hatte ich gar nicht so viele Schwierigkeiten, sondern ich werde beruflich oft gefragt, was ist denn jetzt besser, soll ich mir eigentlich ein altes Auto kaufen, ein neues Auto kaufen? Und ich habe das immer so gut beantwortet, wie ich konnte und habe aber vor 10, 12 Jahren mal angefangen, eine Excel-Liste über meine Kosten aufzustellen. Das heißt, ich habe sehr lange, Jahre zurücklaufend, meine Verbrennerkosten dokumentiert.
Ganz kurz, ich muss ganz kurz unterbrechen, weil das habe ich vergessen zu sagen. Du bist eigentlich gelernter Kfz-Mechaniker und ein ehemaliger Petrolhead, kann man so sagen. Das hast du mir zumindest gesagt, als ich dich kennengelernt habe. Deswegen ist das hier umso witziger, dass wir heute dich hier zu Gast haben. Okay, jetzt sag weiter.
Ja, also ich kriege auch Gänsehaut, wenn so ein V8 damit vorbei fährt. Aber es ist halt irgendwie, naja, es fühlt sich heute anders an als vor 10 Jahren. Und also um den... das wahrheitsgemäß zu beantworten, habe ich halt diese Liste geführt und habe wirklich, also jede Glühlampe, alles, was ich in einen Verbrenner investiert habe, aufgeschrieben. Und das über die, ja, über ein Jahrzehnt. Und da liegt mir also ein Datensatz vor von mehreren Autos. Und den habe ich immer herangezogen, um Leute auch beraten zu können. Und seit 2 Jahren kommt das Elektroauto mit dazu. Und das ist ein, also wenn man alle Kosten mit reinrechnet, ist das ein riesiger Unterschied.
Kannst du sagen, was das für ein E-Auto war oder was für Verbrenner das waren, so damit wir mal so einen Einblick kriegen, was du so gefahren bist?
Ja, und das ist ein guter Punkt, weil dieser Vergleich ist ein bisschen unfair. Das muss man für sich jetzt erstmal gerade rücken. Weil ich habe ein Seat Mii Electric, also ein ganz kleines Auto, ist auch null langstreckentauglich. Das ist unser Alltagsauto. Also der fährt auch mehr als der große, weil die kleinen Fahrten viel Mist machen. Deswegen kommt da auch schnell was zusammen. Und ich habe als Vergleichsfahrzeug herangezogen den VW Charan, den ich vorher hatte, weil den habe ich 10 Jahre gefahren und über 150.000 Kilometer. Und ich habe aber auch noch Daten von unserem Audi A6, den ich noch fahre, und von einem Skoda Octavia. Das sind also diese drei Verbrenner, die ich hatte.
Aber die Kosten gegenübergestellt hast du dann mit dem E-Up und dem normalen Verbrenner E-Up, weil das ist ja im Grunde, den gibt es ja auch als Benziner, ne? Das Elektroauto, was du hast.
Genau. Den gibt es auch als Benziner. Diesen Vergleich habe ich nicht herangezogen, sondern wo ich mich darauf konzentriert habe, das ist erstmal die allgemeinen Wartungskosten eines Verbrenners, weil das ist nämlich ein Riesenbaustein, was ganz oft unterschätzt wird.
Mhm.
Und ich habe halt beim Elektroauto, ich habe keine Zündkerzen, ich habe keinen Zahnriemen, ich habe kein AGR-Ventil, keinen Auspuff. Naja, ihr wisst schon, worauf es hinausläuft. Also diese ganzen Bauteile, die empfindlich sind, die im Laufe eines Autolebens auch mal kaputt gehen, die fallen zum großen Teil bei so einem Elektroauto weg. Und du hast beim Elektroauto noch Boni, die auch gern vergessen werden. Also schön ist da die THG-Prämie zu nennen. Und ich habe alles einfach mal gegenübergestellt. Und habe das auch in ein Exit-Tool gebaut.
Mhm.
Also sprich über Google Sheets. Das kann man sich runterladen und man kann seinen Fall damit eingeben. Also man kann eingeben, bin ich jetzt der Städter, repariere ich mein Auto selber? Weil wenn ich es selber repariere, so wie bei mir, habe ich ja ganz andere Kosten als in der Werkstatt. Das ist ja viel teurer. Und das kannst du alles gegenüberstellen. Du kannst deinen privaten Business Case da eingeben und zum Schluss kommt da eine harte Zahl bei raus.
Du musst mir den Link unterhalb verlinken, dass die Leute
ja,
da drauf
ja, ich bitte darum. Also ich bitte darum, das zu machen.
Und ja, danke dir für deine Arbeit. Ja, super. Also klick den Link unten im Beschreibungstext zu Hendriks schicker Excel-Tabelle mit ganz viel Hirnschmalz drin. Da kann sich jeder nochmal das ausrechnen für seinen individuellen Fall, ja, und das nachvollziehen.
Und ich würde jetzt mal vermuten, Hendrik, du hast ja eine Hebebühne sogar bei dir in der Garage eingebaut,
ja, genau.
So wie ich dich kenne. Ne?
Ja,
Da wirst du selber, wenn du es selbst reparierst, wahrscheinlich sogar mit dem Elektroauto günstiger fahren. Kann das sogar sein?
Ja, absolut. Also es ist ein krasser Unterschied. Zumal man jetzt auch sagen muss, um das mal vorwegzunehmen, was ich immer gemacht habe, Kfz-Mechaniker. So, ich habe nie wirklich Wert auf ein schickes, neues, teures Auto gelegt, sondern das sollte für mich finanziell wirtschaftlich sein, sodass ich das Geld für andere Projekte, sprich mein Haus, PV und sowas, umsetzen kann. Also ich habe da nicht so Prioritäten drauf gelegt. Und ich habe dann immer Autos gekauft, die waren so 10, 12 Jahre alt. Charan, der hat damals 4.200 Euro gekostet, hatte 150.000 Kilometer runter. Dann rechne ich als Kfz-Mechaniker mit Reparaturen und ich musste nur noch diese abfangen. Und ich habe dieses Auto 10 Jahre gefahren und über 150.000 Kilometer und habe den zum Schluss wieder für 4.000 Euro verkauft. Also Wertverlust eigentlich gleich null.
Mhm.
So. Und das kann man, das habe ich Jahrzehnte durchgezogen. Das lief fast immer so, dass ich die Autos mit null verkauft habe, manchmal sogar ein bisschen Gewinn. Konnte halt einfach fahren, musste sie dann durchrechnen. Ja, du hast hier so einen anerkennenden Blick, Robin, ne?
Ja, weil das klingt ja so, dass ob der Verbrenner richtig gut sich verhält kostenmäßig, weil wenn du den kaufst und dann für den gleichen Preis oder für mehr verkaufst, dann sind ja wirklich nur die Kosten, die dazwischen entstehen, interessanter. Dann hat es ja nichts mit dem Wertverlust zu tun, was die Kosten angeht. Also Stichwort Gesamtkostenbetrachtung.
Mhm. Und das muss kann aber auch nicht jeder, ne? Immer alles selber reparieren.
Ich kann das nicht.
Nee. Ja, Moment, das muss
schon mal
kurz,
gar nicht.
Genau. Das können die meisten nicht, aber ich rück das jetzt mal kurz ein bisschen gerade. Und ich vergleiche ja dieses Auto auch, also diesen alten Verbrenner, hohe Kilometerzahl, die ich viel reparieren musste, den vergleiche ich ja auch mit einem neuen Elektroauto. Das heißt, natürlich ist der dann auch nicht so anfällig und ich habe diese ganzen Verschleißreparaturen so jetzt noch nicht, wie eine Fahrwerkssanierung. Das kommt ja erst einen viel höheren Kilometerstand. Das kann man jetzt also matig reden, der Vergleich taugt nichts. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, ich zeige euch und ich beweise euch mit dieser Tabelle, dass ihr mehr Geld ausgeben könnt für ein neueres Auto elektrisch als für einen alten Verbrenner, weil dieses elektrische Auto durch die weniger Kosten das alles wieder reinholt. Und zwar mit Ach und Krach und zwar richtig, richtig zügig. Also da geht wirklich was. Selbst wenn du in der Stadt wohnst und nur öffentlich laden kannst, selbst dann hast du eine Aufholjagd, die du starten kannst.
Jetzt können wir die Tabelle ja gerade leider nicht sehen und man muss ja dazu sagen, jetzt könnten wir natürlich, wir haben ja auf YouTube, machen wir das Ganze als Videopodcast. Viele hören uns ja auch bei Spotify oder Apple Podcast oder auf reinen Audioplattformen zu, deswegen fangen wir jetzt hier nicht an, der Tabelle einzublenden, darüber zu reden, sonst sind es alle, die nur per Ton zuhören, total abgehängt. Aber vielleicht kannst du uns einfach mal versuchen, das sprachlich zu visualisieren, indem du uns ein bisschen ein paar Eindrücke mal gibst, wo sind denn so die fetten Brocken, weißt du so? Also ich meine, jetzt können wir über die Kfz-Steuer diskutieren, das sind dann irgendwie was, ein paar Euro pro Jahr, das ist alles ganz nett, aber das wird jetzt nicht den großen Unterschied ausmachen. Das heißt, da sind ja wohl irgendwie so die fetten Brocken. Wo sind denn die größten Unterschiede bei den Kosten beim Elektroauto im Vergleich zum Verbrenner? Ich meine, du hast ja gesagt beim Verschleiß, aber wie muss man sich das vorstellen? Was sind das für konkrete Kosten, die da so den Verbrenner so schlechter rechnen am Ende? Oder das Elektroauto?
Also ich versuche es mal so grob im Kopf zu überschlagen, so wie ich die Zahlen im Kopf habe. Also ich habe das in dieser Tabelle übergerechnet auf 100 Kilometer, habe ich reine Reparaturkosten, machen wir mal eine Mixkalkulation von ungefähr 5 Euro auf 100 Kilometer. Der Charan war deutlich teurer, der Skoda war ein bisschen weniger. Im Selbstreparaturverfahren, ich mache das alles selbst. Gebe ich dieses Auto also in die Werkstatt, dann werden sich diese Kosten mindestens verdoppeln auf 100 Kilometer. So, das ist schon mal ein Punkt, das muss man wissen. Kaufe ich jetzt ein neueres Auto, auch ein Verbrenner, dann wird es da nicht ganz so schlimm sein, aber ich habe halt auch die Inspektion. DSG-Getriebe, Öl wechseln, also Automatikgetriebe, Öl wechseln, Ölwechsel sowieso. Diese ganzen Verschleißreparaturen, also die Inspektion per se. So. Mhm. Und das Elektroauto liegt jetzt auf 100 Kilometer momentan bei 1,15 Euro, also ein Fünftel momentan. Also das ist natürlich ein ganz großer Baustein. Und du sagst, wir können uns über die Kfz-Steuer streiten. Ja, stimmt, das ist ein kleiner Baustein. Wir können da aber auch noch die Abgasuntersuchung mit reinnehmen und die TRG-Prämie. Und dann ist es auf einmal in Summe doch eine ganz schön große Summe.
Die, also die kleinen Summen summieren sich zu einer großen hoch.
Genau. Mhm. Ja, ganz genau. Und bei mir ist das jetzt so, die TRG-Prämie, also für die Leute, die gar nicht wissen, was das ist, wenn man ein Elektroauto fährt, dann kann man seine CO2-Ersparnisse verkaufen. Da kriegt man eine Vergütung für. So will ich das mal einfach runterbrechen. Und das war in meinem Fall jetzt noch mit einer Sonderprämie dabei über, darf ich das sagen, Verifox? Ja, ich sage es einfach, jetzt ja eh schon raus. Sind das
alles gut.
290 Euro dieses Jahr, die ich einfach kriege, weil ich ein Elektroauto fahre. Damit kann ich ja schon 10.000 Kilometer fahren, nur durch diese TRG-Prämie. Also sind es 10.000 Kilometer? Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, weil es grob im Kopf überschlagen. Auf jeden Fall eine gewisse Strecke kann ich damit fahren, weil ich mir davon Strom kaufen kann.
Mhm. Das heißt, ich meine, wenn es jemand einschätzen kann, ja, was gerade diesen Verschleiß und die Reparaturen angeht, du als Kfz-Mechaniker, würdest du der Aussage zustimmen, dass man bei Elektroautos einfach auch nicht mehr so viel zu tun hat als Kfz-Mechaniker?
Oder? Ja, absolut. Ja, klar.
Ist ja auch ein bisschen doof, also, ne?
Es ist jetzt sogar so, ich habe diesen kleinen Seat, der hat ja auch eine Akkugarantie. Also der ist jetzt 4 Jahre alt, ich habe den als 2-jährigen gekauft mit 8.000 Kilometern, also ziemlich neu. Und ich möchte auch diese Akkugarantie behalten. Das bedeutet, ich muss den dann zum Schluss auch zum Vertragshändler schicken, um dann die Inspektion machen zu lassen. Selber als Kfz-Mechaniker. Bricht mir auch ein bisschen Zacken aus der Krone, aber so ist es nun mal. Und ich habe für die letzte Inspektion, da habe ich nur die nackte Inspektion machen lassen. Also ich habe dann noch einen Bremsflüssigkeitswechsel selber gemacht und einen Pollenfilter gewechselt und die Scheibenwaschanlage aufgefüllt. Und da habe ich noch für die Inspektion 128 Euro bezahlt für 2 Jahre. Ich schaffe das nicht, selber für meinen Audi eine Inspektion zu machen, nur die Teile für 128 Euro mit den 6 Liter Öl, die der da drin hat, wenn ich ein vernünftiges Öl kaufe. Das schaffe ich im Selbstbau nicht.
Und da gibt es dann doppelt, dreimal so viel, viermal so viel, damit man eine Vorstellung bekommt. Was kostet das beim Audi dann, ein Vielfaches oder 100 Euro mehr? Nee, oder wo liegen?
Kann ich nicht sagen. Kann vielleicht ist, sagen. Also es wird, okay. wird ein bisschen mehr sein. Ja? Ein bisschen mehr wird das sein, wenn du jetzt Öl kaufst. Das ist alles überschaubar. Ölfilter und sowas. Muss man nochmal Getriebeöl wechseln, alle zigtausend Kilometer.
Du hast
das vorhin, läppert sich hoch.
Du hast vorhin gesagt, selbst die Leute, die in der Stadt wohnen, würden damit eine Aufholjagd starten. Was meinst du denn, wo liegt denn da der größte Rechenfehler bei den meisten Leuten, die jetzt sagen, ein Elektroauto ist zu teuer? Sind das diese Unterhaltskosten? Weil Selbst wenn ich jetzt mit 30 Cent rechne oder also von meinem eigenen Haushaltsstrom, bin ich auf 100 Kilometer ja auch recht günstig unterwegs. Jetzt bist du ja mit der PV-Anlage teilweise sogar noch unterwegs. Das ist ja dann irre billig. Aber du sagst, naja, das musst du noch nicht mal. Das würde sich trotzdem noch rechnen, selbst als Städter in einer Mietwohnung.
Ja, das rechnet sich auch. Also wenn du eine PV-Anlage hast, ey, cooler geht's nicht. Ist mir ernsthaft. Ich habe ja eine relativ große PV-Anlage hier mit 30 Kilowatt Peak und einem dicken Akku im Keller, weil mich da dieses Virus wirklich wirklich infiziert hat, das PV-Virus. Und wenn ich das überrechne, dann fahre ich auf 100 Kilometer mit 93 Cent. Und zwar, wenn ich das über PV-Strom mache. Ja, es ist, wo kommen also diese 93
Cent? Wen das auch noch mehr interessiert, wir haben da ein großes Video drüber gemacht, über deine PV-Anlage und was du da alles an deinem Haus gebaut hast. Das hast du ja ein altes Haus gekauft und dann auf Neubaustandard hochgezogen mit riesen PV und auf Nordseite Solar gelegt und. Also ist echt krass.
Findet ihr auf Felix' YouTube-Kanal. Link ist natürlich auch im Beschreibungstext.
Ja. YouTube-Kanal bei mir oder auch bei Henrik, ne?
Ja, nee, bei mir ist der nicht, das ist dein Ding. Ja, der ist nur
aber da guckt ihr sowieso auch mal vorbei und abonniert den mal schön.
Ja. Ja, kann ich auch aber was meinst du denn, was ist denn der größte Rechenfehler, den die Leute machen bei den meisten Vergleichen? Diese Anschaffungskosten Unterhalt oder dass sie den Strom zu teuer ansetzen? Also,
ich kann nicht mal aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe, auch beruflich, kann ich euch jetzt mal so sagen, was mein Eindruck ist. Jemand sagt, okay, ich brauche ein neues Auto. Jetzt mal völlig egal, welches das ist, ob es ein Verbrenner oder Elektroauto ist, dann geht er ins Autohaus und guckt sich um, was gefällt mir da. Und dann sieht man den Preis für so einen Verbrenner und daneben steht ein Elektroauto und der ist jetzt, sagen wir mal, 5.000 Euro teurer. Ob das ein Gebrauchter ist oder neuer, spielt überhaupt keine Rolle. Erstmal ist das per se das Elektroauto teurer. So, und da ist die erste Hürde im Kopf. Und dann stellt man sich die Frage, wie lade ich denn den? Jetzt brauche ich noch eine Wallbox. Wie kriege ich das überhaupt? Was ist das? Und dann ist diese Einstiegshürde so groß, dass viele sagen, hier Verbrenner kenne ich seit Jahren, den Verkäufer kenne ich auch und los geht's, ich kaufe mir wieder einen Verbrenner. Das ist ja viel billiger. Weil diese Investitionsscheu für eine Wallbox, nehmen wir mal 1.000 Euro an, wenn man überhaupt die Möglichkeit hat, die zu installieren, also ich gehe jetzt mal vom Eigenheimbesitzer aus oder Mieter und wenn der Vermieter noch mitspielt und da gibt es ja viele Sachen, die damit reinspielen. Und das ist das Erste, was man sieht. Und ich habe das Gefühl, dass sich so gut wie niemand damit beschäftigt, was sind die Folgekosten? Also du kriegst ja die THG-Prämie zurück, hatten alle schon, du musst keine Kfz-Steuer bezahlen. Wo das Elektroauto mal einen Nachteil haben kann, ist in der Versicherung. Das ist bei mir jetzt ziemlich gut gelaufen, weil ich ein kleines Auto habe, der kostet sogar noch weniger Versicherung. Das muss man tatsächlich wissen und sollte man auch einmal checken. Aber dann die Betriebskosten. Gerade diese Aufruhrjagd, was Kraftstoff angeht, oder kein Kraftstoff mehr, sondern Strom tanken, das ist halt viel. Und selbst wenn ich in der Stadt lebe, dann ist es zwar die schlechtmöglichste Variante, aber selbst da ist ein Ersparnis da. Und wenn man das alles in Summe mal zusammenrechnet, diese kleinen Bausteine, hier überall ein bisschen, dann kommt zum Schluss ein ganz schöner Brocken bei raus.
Und dann hat sich das, nach wie viel Zeit ist das dann, hat dann die 5.000 Mehrkosten überholt? Was würdest du da so schätzen?
Das kommt ja auch das Auto drauf an, mit was man es vergleicht. Ich finde, die Aussage ist zu pauschal, aber ich möchte sie trotzdem gewisser Weise beantworten. Als ich das mal meinen Fall eingegeben habe, also da ist übrigens noch kein bidirektionales Laden mit drin, das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen, dass da in Zukunft was kommt, bidirektionales Laden, da kann man sein Auto, oder sein Auto als netzdienlich eingeben und da sind auch nochmal, sagen wir mal, 500 Euro im Jahr sind da wohl realistisch drin, die man auch nochmal kriegen kann, nur weil das Auto angeschlossen in der Garage steht. In meinem Fall, ich kann das noch nicht bidirektionales Laden, habe ich das mit dem Charan verglichen. Und auf 10 Jahren hat der Seat einen Preisvorteil von 24.000 Euro.
24.000 Euro.
Ich weiß.
Alter, das ist ja das ganze Auto.
Jetzt muss ich aber auch nochmal dazu sagen, natürlich ein Seat Mii mit einem Charan.
Genau.
Das ist halt schon waghalsig. Genau, also bitte keine Schnappatmung jetzt bitte vor den Lautsprechern da draußen oder vor dem Bildschirm.
Es ist eine ganz andere Fahrzeugklasse.
Genau, aber ich habe auch schon viele solche Berechnungen gemacht und habe dann auch schon E-Golf mit Verbrenner-Golf oder man kann auch einen E-Up mit einem Up vergleichen. Also wo es dann wirklich, sage ich mal, wirklich ist, im Prinzip das gleiche Fahrzeug, nur mit einer anderen Antriebstechnologie. Und man könnte jetzt ganz, es ist wirklich genau wie du sagst, so, es ist ja davon abhängig, erstens, mit, wenn ich zu Hause lade, mit welchem Tarif lade ich, dynamischer Stromtarif, fixer Stromtarif, zu welchem Preis. Wenn ich zu Hause lade, lade ich vielleicht sogar mit Solaranlage, dann wird es nochmal günstiger. Aber wenn ich unterwegs lade, nutze ich dann Kostenvorteile und hole mir dann irgendwie einen, keine Ahnung, einen Vorteilstarif von meinen Stadtwerken vor Ort und kann da vielleicht günstiger laden oder von einem anderen Anbieter. Oder mache ich mir da gar keine Gedanken drüber und zahle wirklich mich dumm und dämlich per 89 Cent die Kilowattstunde ad hoc laden. Wenn ich gar nicht drauf achte, dann bin ich wieder teurer unterwegs. Also man muss da schon aufpassen, man muss sich ein bisschen schlau verhalten, ein bisschen auch vergleichen und so weiter. Aber ich würde jetzt so weit gehen zu sagen, pauschal, wenn man sich nicht ganz doof anstellt und wenn man ein bisschen links und rechts schaut, dann sollte man spätestens nach 5 Jahren eigentlich mit dem Elektroauto immer im Vorteil sein. So weit würde ich mich jetzt aus dem Fenster rauslehnen und sagen,
ja, das dafür
würde ich meine Hand ins Feuer legen.
Also ich habe ja auch viel Diesel gefahren. Ich war ja im Außendienst unterwegs und ich kann euch jetzt mal so eine Zahl sagen. Ich hatte so einen Diesel, das war ein, ich glaube so ein Opel mit so Kombi, Opel Diesel. Da hatte ich im Monat teilweise 1.000 Euro Diesel Kosten. Das war richtig viel. Ich bin ja teilweise 2.000, 3.000 Kilometer in der Woche mit dem Auto unterwegs gewesen. Also, und dann hatte ich den Model 3 bekommen. Das war dann von den Strom im Vergleich zum Diesel nur noch die Hälfte ungefähr. War natürlich Tesla, die sind die Strompreise noch relativ human an der Autobahn. Und vor allen Dingen, was mich total geschockt hat, war die Unterhaltskosten von dem Diesel. Der war ja natürlich immer mal wieder irgendwie in der Werkstatt, dann Inspektion etc. Bei dem Tesla hatten wir ein einziges Mal dieses Quietschen, ich weiß nicht, diese Aufhängung,
ja, die Vorderachse,
so
ja,
quietscht beim
bekannt.
Tesla, also Quietscheauto Tesla, das hat mich so ein halbes Jahr begleitet und da mussten wir dann 1.200 Euro oder 1.000 Euro bezahlen für diese neue Aufhängung und dann war das wieder weg. Aber das war das Einzige, was wir tatsächlich wirklich kaufen mussten in diesen, ich sag mal, das waren so knapp 3 oder 4 Jahre, wo ich das gefahren bin und insgesamt bis 5 Jahre gefahren, aber das war das Einzige und ich glaube einmal Bremsbeläge. Das waren die einzigen echten Kosten, die wir hatten für eine, sag ich mal, was man jetzt bei dem Verbrenner mit Inspektion und allem Pipapo, das war ein Vielfaches hatten wir mit diesem Diesel als diese 4 Jahre mit dem oder 5 Jahre mit dem Tesla. Das war ein krasser Unterschied und jeder Controller oder jeder Fuhrparkmanager, der solche Zahlen gegenüberstellt, der müsste ja eigentlich sagen, okay, ich muss eigentlich alles umstellen, weil ich habe nur, also ich habe extrem hohe Kosten mit diesen Verbrennungsmotoren und wenn ich den Außendienst auch auf längeren Strecken elektrisch fahren lasse, dann spare ich meiner Firma einfach einen Haufen Kohle. Also ihr müsst euch vorstellen, das war ja nicht nur ich, wir waren ja 6, 7 Leute im Außendienst. Ich habe natürlich die krassesten oder die weitesten Strecken gefahren, so 200.000 Kilometer, aber die anderen waren ja nicht weit dahinter.
Und vor allem, was dann oft nicht einberechnet wird, ist dann noch, da muss auch jemand den zur Werkstatt fahren, den von der Werkstatt abholen. Was ist mit dem Auto, das in der Zeit nicht zur Verfügung steht? Gibt es dann einen Ersatzwagen? Ja. Wo kommt der her? Wie wird der bezahlt? Also diese ganzen Zeitaufwände, die das Ganze ja auch noch mit sich bringt, das wird oft dann auch nicht einberechnet. Das müsste man ja auch wieder einberechnen, weil das ist auch nicht zu unterschätzen. Aber ich finde, Hendrik, das, was du gesagt hast nochmal mit diesem Preisunterschied, das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Teil der Psychologie. Sehe ich auch so, dass viele abhält. Da siehst du dann wirklich im Autohaus dieses Jahr, aber das Elektroauto ist ja teurer. Faktisch ist das jetzt zumindest in vielen, bei vielen Fahrzeugen tatsächlich noch so der Fall. Das wird sich in einigen Jahren auch dann, also das ist ja schon, die Elektroautos sind ja schon deutlich günstiger geworden. Übrigens, interessanterweise wissen viele auch nicht, wie Verbrenner sind über die Jahre deutlich teurer geworden. Also so kleines Geheimnis, das ich euch verrate. Also die nähern sich drastisch an, aber es ist nun mal faktisch aktuell noch so, dass das Elektroauto erstmal einen höheren Einstiegspreis hat. Und das schreckt viele ab. Und ich glaube auch, weil ich über Jahre gebetsmühlenartig immer wieder runterbete, TCO, Total Cost of Ownership, Gesamtkostenbetrachtung, bitte Gesamtkostenbetrachtung. Die Leute haben das nicht im Kopf, aber es ist auch klar, wieso, weil die Automobilindustrie hat bestimmt alles getan in den letzten Jahrzehnten, als dass wir eben keine Gesamtkostenbetrachtung machen, weil würdest du bei dem 0815 Verbrenner eine Gesamtkostenbetrachtung machen, würdest du relativ schnell feststellen, dass das die finanziell dümmste Entscheidung deines Lebens ist und dann würdest du kein Auto kaufen.
Und ich sehe überspitzt. Also ich sehe gerade förmlich vor mir diese Gedankenblasen bei ganz vielen Zuhörern. Also diese, wir haben ja vor gewissen Sachen immer Angst. Und diese eine Angst, ich spreche sie jetzt mal aus, ja, aber was, wenn mir der Akku kaputt geht? Das höre ich immer
Ja,
wieder.
ja.
Und ich muss ja auch noch mal kurz sagen, natürlich gehen Elektroautos auch kaputt. Jetzt Felix, wie in deinem Beispiel mit dem Tesla, die quietschende Vorderachse, jedes Auto hat seine Zipperlein. Das ist einfach so. Aber diese Akkus, die sind extrem langlebig. Also es ist eher die absolute Ausnahme, dass so ein Akku kaputt geht. Und wenn die kaputt gehen, dann meistens nicht, wenn eine Zelle hochgeht, was es natürlich auch in Einzelfällen gibt, logisch, weiß ich auch, dann ist das auch eine Katastrophe. Aber die gehen, wenn überhaupt, kaputt, weil die irgendwie undicht werden oder sonst was. Also eine Inspektion ist da auch tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn man mal hinguckt. Und was ich immer so faszinierend finde, also ich bin ja nun in diesem Bereich tätig, wo ich auch Leuten wirklich, also wirklich schlechte Nachrichten überbringen muss. Das habe ich halt auch. Es wird mit einem Grinsen akzeptiert, dass jetzt das Automatikgetriebe kaputt ist. Und so ein Automatikgetriebe, das kostet mittlerweile genauso viel wie ein Motorschaden. Oder dass da ein Zahn mal gerissen ist. Also, das akzeptieren die Leute einfach, ja, habe ich jetzt Pech gehabt. Aber wenn das mit einem Elektroauto passieren würde, die würden sich die Haare ausreißen, weil das jetzt gerade passiert ist. Das würde komplett durch die Medien gehen, dass da mal wieder so ein
Verrückt.
Elektroauto hohe Kosten verursacht hat. Und ich finde das so eine Verschiebung in der Sichtweise. Und dann, was mir auch auffällt, es ist immer noch nicht aus den Köpfen raus, also typisches Beispiel, diese Reichweitenangst. Leute, es ist total egal, ob ich jetzt 1000 Kilometer am Stück fahren kann. Ich mache sowieso noch 300, 350 Kilometer eine Pause. Und wer nach 350 Kilometern keine 50, nee, 5, nicht 50, sondern 15 Minuten Pause machen kann, tut mir leid, dem kann ich echt nicht helfen. Also für den ist ein Elektroauto nichts. Aber wer bereit ist, 15 Minuten Pause einzulegen, der ist mit dem Elektroauto gut aufgestellt. Und ich hätte überhaupt kein Problem, mit dem Elektroauto nach Ungarn zu fahren, wenn es denn unser Kleiner könnte. Also mit einem modernen Auto ist das überhaupt kein Ding. Du machst einfach
Also
Pause,
mein Auto lädt in 12
steckst das Ding
Minuten
an.
von 10 auf 80%.
Aber so ein X-Peng ist ja nicht.
Übrigens, bei
Genau.
den, ja, aber es gibt
Und
auch
ich
noch
muss,
viele tolle andere Autohersteller natürlich. Ja.
ich muss noch was sagen. Und zwar dieses Quietschen, das war nach 140.000 Kilometern. Ne? Also nicht, dass
Ja,
es jetzt nach
guck, ja.
2, 3
Ja,
Jahren ist das
schwierig,
schon am
ne?
Quietschen, sondern ich bin damit ja auch ultra viel gefahren. Das hatte am Ende
Und
fast 180.000
jetzt
runter,
alle
das Auto. Ne?
Tesla-Fans festhalten, ganz ruhig bleiben, ruhig Blut. Ja, die Teslas auch der ersten Generation, so wie sie Felix noch gefahren sind, hatten wirklich sehr viele Macken noch, was das ganze
Ja.
System angeht. Also, sorry, da brauchen wir uns nichts vormachen. Es sind geile Autos, aber gerade was so typische, ja, sag ich mal, Standards sind, die wir eigentlich aus der Automobilindustrie kennen, da hängt Tesla teilweise noch ein bisschen
Und
hinterher.
wir sind ja auch, also mittlerweile nicht mehr im Robin, das ist ja vielleicht ein bisschen, du hast ja auch seine Meinung zu Tesla ein bisschen geändert. Ich bin jetzt überhaupt kein Tesla-Fan, ne? Das ist eigentlich nur das Auto gewesen, was halt diese großen Reichweiten einfach hatte und das effizient hinbekommen hat. Und man muss noch eine Sache sagen, als Angestellter, das hatte ich nämlich jetzt letzte Woche in der Hoffenheimer Arena die Diskussion mit dem Außendienstler. Der noch mit einem Hybrid oder mit einem Diesel durch die Gegend gefahren ist, meine ich, der hat natürlich nicht auf dem Schirm gehabt, dass er nur 0,25% von seinem Auto versteuern muss. Ob man das jetzt gut findet oder
Ja,
nicht,
stimmt.
aber ich hatte ein 55.000-Euro-Auto für 70 Euro netto im Monat. Das ist schon eine Nummer, ne? Als Außendienstmitarbeiter, was mich vorher 400, 500, 600 Euro gekostet hat, mal locker, also 1%, ist dann nur 0,25%. Das sind natürlich für mich finanziell als Angestellter auch nochmal eine ganz andere Nummer, wenn
Das
ich dann
stimmt.
elektrisch fahre. Ne? Das haben viele nicht auf dem Schirm. Und ich hab 3 Kreuze gemacht, als der Diesel weg war und ich das E-Auto bekomme, weil dann hast du auch ein bisschen mehr von deinem Gehalt übrig. Als wenn du da die 1% abziehst, ne, wegen geldweiter Vorteil etc. Ne?
Ja.
So, ich muss mich mal einklinken, weil ich habe gerade so viele Ideen, was ich unbedingt noch sagen möchte. Ich habe ja auch mein Haus saniert wegen Wohnkomfort. Das kommt ja auch mit dazu. Und so ist es beim Elektroauto aber auch. Leute, setzt euch mal in so ein Ding rein. Fahrt damit mal. Das ist einfach cool. Das macht viel mehr Spaß als mit Verbrenner. Und wenn du überholen willst, dann latscht du aufs Gas drauf. Da gibt es keine Verzögerungssekunde. Da muss kein Getriebe runterschalten oder sonst irgendwas. Das geht ab wie Schmitz' Katze. Das Fahren macht viel mehr Spaß mit dem Elektroauto. Das kommt auch mit dazu. Ich muss unbedingt was zum Hybrid loswerden. Das liegt mir wirklich am Herzen. Also, Sicht des Kfz-Mechanikers, was wir jetzt gerade alles hatten. Ich verstehe den Gedanken des Hybrids. Man versucht dort, beide oder die Vorteile beider Technologie zu vereinen. Das habe ich verstanden. In meinen Augen ist es aber genau umgekehrt. Du erbst halt auch die Nachteile. Und für mich ist es so, wenn du ein Hybridfahrzeug fährst, hast du es erfolgreich geschafft, beide Nachteile beider Technologien zu vereinen. Ich habe komplett beide Technologien in einem Auto drin, mit Gewicht, mit allem, was dazu gehört. Es ist alles doppelt. Und ich kenne meine liebe Kfz-Industrie. Ich weiß genau, eins von beiden wird schon kaputt gehen. Und auch da hast du die kompletten Betriebskosten des Verbrenners und die kompletten Betriebskosten des Elektrofahrzeugs. Also du hast da wieder den Ölwechsel, du musst Inspektionen. Diese ganze Litanei geht alles wieder von vorne los. Bitte, Leute, lasst die Finger von Elektro. Von Hybrid, sondern geht den Schritt zu Elektro. Wenn ihr euch ein Auto kauft, die Reichweiten sind gut genug und es ist alles kein Problem. Es haut wirklich hin. Und es gibt genug Ladesäulen und du brauchst keine Reichweitenangst haben. Das haut alles hin. Das funktioniert.
Jetzt müssen wir aber nochmal eine Frage stellen, Henrik. Du bist ja eigentlich ehemaliger Petrolhead. Also du V8 war genau dein Ding. Warum hängen denn so viele emotional an dem Verbrenner? Ist das irgendwie was Spezielles hier in Deutschland, selbst wenn diese Zahlen so eindeutig sind, wie du das ja da auch da vorrechnest, kriegen es trotzdem viele nicht hin, das zu akzeptieren oder da ist zu viel Emotionen drin oder was ist das?
Also ich glaube, es ist frei nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So. Mhm. Und dieses, ich fühle ja sehr viele Gespräche und es gibt so viel Stammtisch Parolen. Also so ganz einfache Dinge, die sich so fest in den Köpfen einfach eingebrannt haben. Auch, also ich sage immer die Bild hat es erfolgreich geschafft, wirklich viel Bullshit in die Köpfe zu pflanzen. Und es hält sich sehr wacker.
Die gesamte Springerpresse möchte ich ergänzen.
Ja, stimmt. Ich gebe
Welt
dir recht,
aber macht
lass
auch.
Uns das Fass hier. Das Fass hier nicht aufmachen. Lass uns aber beruhen.
Ja.
Und da sind so viele Sachen, die ja so Halbwahrheiten sind und die auch, also zum Beispiel, die Akkus können nicht recycelt werden. Ja, das stimmt. Vor 10 Jahren war diese Aussage richtig. Aber die Uhr tickt ja weiter. Heute sind wir bei Recyclingquoten von 95% und teilweise sogar schon drüber, aber 97 habe ich auch schon gelesen. So kann der Akku recycelt werden und das lohnt sich sogar finanziell, weil diese Materialien, die da drin sind, dann in so reiner Form vorliegen, dass es wirtschaftlich ist, den zu recyceln, als sie aus der Erde wieder auszubuddeln durch meinetwegen Kinderarbeit. Denn das Ding, wo soll das ganze Lithium herkommen? Und wir haben gar nicht die Ressourcen. Ja, das Öl ist auch endlich. Also genauso wie wir Uran auch nicht unendlich vorliegen haben. Wir haben nur noch, das fasst man jetzt auch nicht auf. Also diese ganzen Vorteile.
Und Lithium ist ja bald nicht mehr drin in den Akkus auch. Ne? Wir machen
genau, aber die ganze
Folge über Holzakkus, Leute. Also Abo dalassen mit dem Fraunhofer-Institut. Ja, habe ich gestern eine E-Mail rausgeschickt. Holzakkus, also Fasern, also Natrium-Akkus, aber mit Holzfasern, ich habe es nicht genau verstanden, wie sie das machen wollen, aber das Fraunhofer-Institut ist da in der Forschung. Mit Natrium-Akkus, das sind jetzt die nächsten Akkus, die kommen, wenn das Lithium teurer wird.
Müssen wir mal wieder mit Herrn Fichtner auch mal quatschen über neue Zelltechnologien. Aber ich gebe dir völlig recht, Henrik, die Menschen sind vollgepumpt mit Unsinn in den Köpfen und deswegen muss ich an der Stelle auch mal sagen, ich bin niemandem böse und verurteile niemanden, der da diese Informationen im Kopf hat. Ganz im Gegenteil, ich verurteile praktisch da eine Regierung, die einen Zickzack-Kurs fährt und nicht straight lang geht und ich vor allem natürlich gewisse Presse, die ganz bewusst und auch Pseudowissenschaft, muss man auch dazu sagen, schaut euch unseren Podcast mit Christian Stöcker an zum Beispiel. Sehr erhellend, lest sein Buch, ja, Männer, die die Welt verbrennen, da wisst ihr Bescheid, wo das Ganze herkommt. Und da sind die Leute natürlich, oder ich warte aufs Wasserstoff, ich höre das ja ständig, diese ganzen Dinge, die gehen noch nicht weg, die bleiben beharrlich. Okay. So, das in den Köpfen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen ist es ja wichtig, dass wir aufklären, dass wir die Menschen aufklären und sagen, hey, denk da nochmal drüber nach. Ja, und hör dir auch mal meine Informationen an. Die sind eigentlich auch ganz logisch und ganz nachvollziehbar. Und dann änderst du hoffentlich deine Meinung. Also das Mindset und dass wir den Menschen da helfen, das Ganze richtig zu betrachten und nicht durch eine völlig falsche Brille, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Also das ist mir ein bisschen zu plakativ oder zu einfach zu sagen, die Politik hätte Schuld oder die Presse. Also jeder hat das Recht, sich hier in Deutschland, Gott sei Dank hat das Recht, sich irgendwo hinzustellen auf dem Marktplatz, um den größten Bullshit der Nation zu erzählen. Das Recht hat jeder. Die Frage ist, wie nimmt der das auf, der zuhört? Und deswegen möchte ich auch tatsächlich auch die Leute in die Pflicht nehmen, zu sagen, okay, man darf das hinterfragen. Das ist in Ordnung. Man darf da sich Antworten drauf suchen. Und wenn man sagt, okay, das ist ich glaube, das, was da erzählt wird, okay, dann hat man sich wenigstens damit auseinandergesetzt. Aber diese Verantwortung hat schon auch jeder selber. Und wenn ich jemandem mal einen Tipp geben darf, also ganz viele Leute erzählen mir immer ganz viele Sachen. Und man unterhält sich, hey, ich will mir ein neues Auto kaufen, was ist mit dem Elektroauto? Dann kriegt man Informationen. Hört euch das alles an, ist überhaupt gar kein Problem. Aber zum Schluss, stellt bitte diese Frage zu dem Menschen, der euch das erzählt hat. Sag mal, hast du ein Elektroauto? Da kommen nämlich ganz viele Sachen bei raus und mir erzählen so viele Leute negative Sachen über Elektroautos und die haben allerhöchstens mal neben einem Elektroauto geparkt und das auch nur widerwillig. Das
stimmt.
Das bringt nichts. Das bringt einfach nichts. Hört aufmerksam den Leuten zu, die ein Elektroauto haben. Und ich habe übrigens beides. Ich habe den Seat Mii und ich habe den Audi A6, 6-Zylinder, 3 Liter V6 TDI, Quattro, mit Luftfahrwerk und Anhängerkupplung, weil ich meinen Wohnwagen ziehen muss. Und dafür ist der Business Case für einen Wohnwagen ziehen vom Elektroauto noch nicht gut genug. Also ich weiß, es gibt Leute, die machen das. Ich wünsche ihnen viel Glück und ich bewundere deren Enthusiasmus. Ich tue es mir nicht an, alle 180 Kilometer zu laden. Das ist auch nicht mein Ding. Aber wie viele Leute fahren denn wirklich mit dem Wohnwagen oder sonst was? Oder die haben noch einen Zweitwagen. Ey, ersetzt das Ding, wenn ihr euch ein anderes Auto kaufen wollt, mit einem Elektroauto. Ihr werdet es lieben. Es ist super. Und in 3, 4, 5 Jahren ziehe auch ich meinen Wohnwagen nach Kroatien, weil das Problem dann auch erledigt hat. Da bin ich mir sehr sicher. Die Technik ist so rasant in der Verbesserung. Das ist voll cool.
Also ihr könnt gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich habe mir das angetan. Ich habe eine 4-teilige Serie gemacht, wie ich zumindest aus München Umland bis nach Italien gefahren bin an Gardasee und wieder zurück. Und ich kann das bestätigen, was Hendrik sagt. Das muss man wollen und das ist ein Abenteuer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber das kann ich jetzt niemandem erstmal empfehlen. Das dauert noch ein paar Jährchen, aber das fügt sich alles zusammen. Und übrigens nochmal so, was mir noch einfällt zu den Batterien. Ja, du hast auch recht, diese Batterien ist natürlich, oh Gott, was ist, wenn die Batterie kaputt ist? Ja, weil bei meinem Smartphone geht ja auch die Batterie irgendwie alle 4, 5 Jahre an Arsch. Und die kostet ja dann irgendwie 20.000, 30.000 Euro. Das sind dann so die Damoklesschwerter, die da so umherkursieren. Nur mal so, aktuell, das finde ich ganz lustig, BYD ist auch nur einer von vielen Herstellern, aber ein sehr großer, bedeutender, also der größte Elektroautohersteller der Welt, um genau zu sein, also noch vor Tesla deutlich, hat gerade verkündet, dass sie auf alle Batterien, die sie bisher ausgeliefert haben, die Garantie im Nachhinein erhöhen auf 8 Jahre und 250.000 Kilometer. Das ist
ja,
doch mal der Hammer,
weil oder? Sie sehen, dass sie halten. Ja,
ja, genau. Das heißt, die haben schon, glaube ich, 6 Jahre und irgendwie 120.000 Kilometer oder sowas gegeben und jetzt haben die einfach mal das Ganze bei den Kilometern verdoppelt im Nachhinein auf alle Autos, die schon ausgeliefert sind. Ne? Das muss man sich auch auf der Zunge mal zu gehen lassen. Wann ist das schon mal passiert, dass du mit deinem Verbrenner vom Hof fährst und 3 Jahre später kommt der Hersteller, ach übrigens, du kriegst doppelt so hohe Kilometer-Garantie. Das wird nicht passieren.
Und BYD ist ein sehr konservativer Konzern. Das ist keiner, genau, der irgendwelche Luftschüsse macht. Ich habe ja viele Jahre lang BYD-Batterien selbst verkauft. Das ist schon irre, ja.
Also wenn die 250 Garantie geben, dann sind sie sich sicher, dass unter 500.000 wahrscheinlich nichts passieren wird.
Absolut.
Also so von solchen Zahlen reden wir dann.
Das zeichnet sich ja auch gerade ab. Und selbst wenn du so eine kaputte Batterie hast, also du hast da jetzt eine Zelle, die wandert ab und die ist irgendwie schlecht, dann ist das auch ärgerlich und auch das ist sehr teuer, aber du musst ja nicht ganze Batterien zogen. Das wissen viele auch gar nicht. Du kannst die Batterien aufmachen, du kannst einzelne Module tauschen. Dann kostet so ein Modul 2.000, 3.000 Euro und dann baust du die Batterie wieder ein und dann funktioniert das auch wieder. Das ist nicht der
Das sind wieder Kosten von sagst, so einem Kupplungsschaden wahrscheinlich oder so, ne? So ein Kupplungsschaden sowas. Nicht. Ja,
also
ein bisschen mehr?
Sagen,
okay.
Ein bisschen mehr ist es schon. Also ich würde sagen, ja, so ein Schaltgetriebeschaden, das würde so
okay, oder kommen. Sowas, genau. Aber halt nicht aber, die ganze Batterie und was weiß ich, fünfstellig.
Nein. Also auch das gab es mal und auch da wird es wahrscheinlich einzelne Fälle geben, die sagen, ja, hatte ich jetzt auch schon von gehört und das ist dann sicherlich auch richtig, aber das ist nicht die breite Masse. Die breite Masse funktioniert, also das haut schon hin.
Wenn du jetzt noch mal ein paar Tipps raushauen würdest für unsere Community, unsere Zuschauer, Zuhörer hier vor allen Dingen, ihr hört uns, seht uns ja vielleicht oder seht uns gar nicht und hört uns nur. Was sollen wir denn machen, wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, nochmal ein Auto zu kaufen, worauf sollte ich achten, wenn ich da jetzt mal so kostenmäßig drauf gucke, also für mich ist ja sowieso klar, aber für denjenigen, der vielleicht ja jetzt noch so ein bisschen wankelmütig ist und wie du sagst, ins Autohaus gehen würde und dann sieht, oh, das ist doch 5.000 Euro teurer, wie kann ich dem denn die Angst nehmen, dass das jetzt doch mehr kostet als der Verbrenner?
Also da würde ich nochmal auf meine Liste verweisen, dass man sagt, okay, guckt euch das einfach mal an und da werdet ihr auch sehen, geht das mit der Wallbox, das ist jetzt gar nicht so schlimm, weil das, also das ist das Allerbequemste, was man machen kann, wenn man die Möglichkeit hat, zu Hause zu laden. Jetzt sind die armen Leute, die in der Mietwohnung im fünften Stock wohnen, tatsächlich wirklich benachteiligt. Und der größte Tipp, den ich geben kann, ist, hört nicht auf den Bullshit, der erzählt wird, sondern unterhaltet euch mit Elektroautofahrern. Und wenn die was Negatives zu erzählen haben, hört denen auch ganz genau zu, weil das gehört auch zu der Story mit dazu. Aber ihr werdet wahrscheinlich eher positive Sachen sehen. Und dann überwindet euch und setzt euch in so ein Auto mal rein und macht eine Probefahrt. Und da brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Also in dem Moment, wo derjenige aufsteigt, das habe ich schon so oft gesehen, die steigen mit einem Grinsen aus und die Sache ist dann schon durch. Da brauche ich gar nichts mehr sagen. Also wenn die mit so einem Auto gefahren sind, ist die Nummer eigentlich durch. Dann entscheiden die sich dafür. Und auch nicht falsch verstehen, ich möchte jetzt auch nicht, dass jeder losgeht, der ein 3 Jahre altes Auto hat und sagt so, ich muss mir jetzt ein Elektroauto kaufen. Davon rede ich übrigens nicht, sondern ich rede davon, dass jemand sagt, okay, mein Auto ist jetzt so, dass ich ihn aussortieren muss. Und ich glaube, der Durchschnittsbürger gibt irre witzige Zahlen, habe ich da im Kopf. Also ich sage mal so 30.000 Euro für sein Auto aus, wo mich schwindelig wird. Das habe ich noch nie gemacht. Aber soll es wohl geben? Dann gib ruhig 35 aus und kauf dir so ein Elektroding. Also wenn du dir ein anderes Auto kaufen möchtest, kauf dir ein Elektroauto und lass den Verbrenner rechts liegen. Und wenn es ein neues Auto ist, bitte sowieso. Weil da habt ihr auch eine Verantwortung euren Kindeskindern gegenüber, wenn ihr euch jetzt einen Verbrenner kauft, einen neuen, dann läuft er wahrscheinlich 20 oder sogar noch länger Jahre auf diesen Straßen rum. Und wenn ihr euch jetzt ein Elektroauto kauft, dann fährt er halt auch 20, 25 Jahre und hat die Emissionen und. Ein gebrauchtes Auto, meinetwegen, den gibt es schon als Verbrenner. Aber ein neues Auto, ey Leute, bitte kauft keine neuen Verbrenner mehr. Kauft auch gerne europäische Marken. Also wir haben ja genug Marken genannt. Dann lass uns doch auch mal den Skoda Elroq oder Enyaq nennen. Das sind sehr coole Autos, gefallen mir sehr gut.
Ja. Der neue VW ID Polo, genau, ID 7.
ID Polo, genau.
Renault 5, Renault 4, Twingo Electric habe ich gerade ein Video gemacht, auch super interessant, das Auto, gibt auch viel Gutes aus Europa, definitiv.
Richtig, gibt viel Gutes aus Europa. Die Hersteller haben ihre Hausaufgaben jetzt gemacht, die haben es verstanden, wo sie hingehen müssen, da habe ich jedenfalls das Gefühl, und haben mächtig nachgelegt. Und der ID 7 ist nicht mehr so wie der ID 3 und man muss diesen Herstellern einfach eine neue Chance geben.
Oder der ID Polo, das wird natürlich auch richtig spannend. Ich möchte das Ganze nochmal ergänzen. Es wird rückwirkend seit dem 01.01.2026 kann man sich jetzt bis zu 6.000 Euro Förderung endlich wiederholen bei E-Autos. Das ist jetzt beschlossen. Es ist noch nicht ganz endgültig in ein Gesetz gegossen, aber es ist schon verkündet und dazu steht, dass ist nicht mehr das Wirtschaftsministerium, das ist jetzt beim, glaube ich, Umweltministerium wieder angesetzt. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall 6.000 Euro Förderung. Man muss allerdings dazu sagen, es ist einkommensabhängig, was eigentlich auch fair und gut ist und nur für Privatleute, nicht mehr für Geschäftsleute. Also diese Förderung, die finde ich mal richtig obergeil, muss ich echt sagen. Da passt für mich erstmal alles zusammen und das unbedingt anschauen, weil mit den 6.000 Euro Förderung, wenn ihr die 6.000 tatsächlich bekommt, dann ist das Elektroauto eben nicht mehr teurer als ein Elektroauto. So mit einem kleinen Rechentrick kriegt man dadurch den Dacia Spring Electric für 5.900 Euro, weil Dacia gerade 5.000 gibt auf den und dann kriegst du noch die 6.000 Förderung. Gut, das ist jetzt ein Sonderfall, aber nur mal so. Also da kann man richtig gut abgreifen. Auch bei der Wallbox gibt es zwar keine bundesweite Förderung, aber es gibt regionale Förderung. Viele einzelne Regionen, Länder, Bundesländer geben dann auch nochmal darauf gewisse Förderungen oder Steuererleichterungen, egal in welcher Form. Und nochmal ganz wichtig zu wissen, von meiner Seite aus, jetzt hast du das natürlich in den Mund genommen, Elektroauto kaufen, Neuwagen. Ich möchte es von meiner Seite aus nochmal dazugeben, da kann jeder auch einen anderen Blick drauf haben, das ist meine Meinung dazu. Ich würde gerade nicht unbedingt empfehlen, ein Elektroauto als Neuwagen zu kaufen, gegen Geld. Ich würde eher empfehlen, den zu leasen. Und ich weiß, leasen ist nicht beliebt, auch gerade im Privatbereich. Aber das würde ich wirklich erstmal jetzt empfehlen noch. Und ich sag mal ganz grob, bis so der ganz große Technikschwall vorbei ist. Also ein gebrauchtes Elektroauto, da kann man unfassbar gute Schnäppchen machen. Ja, gerade jetzt auch teilweise, wo der Markt so ein bisschen runterging. Also gebrauchte Elektroautos, man kann einen Batteriecheck machen, zum Beispiel über Avilu oder sowas für 100 Euro sich das holen. Dann kann man, oder holt euch ein Batteriezertifikat, dann wisst ihr auch genau, was mit der Batterie ist. Dann seid ihr da auch auf der sicheren Seite. Aber bei neuen Elektroautos würde ich eher zum Leasing raten, und das liegt daran, dass man noch eine gewisse, das muss man auch, ich finde es auch wichtig, auch diese kritischen Punkte anzusprechen. Man muss auch mal über Restwerte reden, und bei Elektroautos, diese Restwertgeschichte ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Teilweise halten die gut ihren Restwert, teilweise fallen die ins Bodenlose. Aus Gründen, was auch immer. Also Tesla-Restwerte sind teilweise ganz schön runtergegangen, als Elon da seinen politischen Kram gemacht hat, nenne ich es jetzt einfach mal. So, das kann man natürlich vorher nicht wissen. Aber ich rede eher davon, ich sage jetzt mal, alle paar Jahre haben wir Riesensprünge bei Reichweiten, bei Ladeleistungen, bei technischen Errungenschaften. Teilweise kommen jetzt autonome Fahrfunktionen. Also ich sage jetzt mal ein bisschen hart, ein Elektroauto, das ihr euch heute nagelneu auf den Hof stellt, könnte in 5 Jahren wirklich sehr, sehr alt wirken. Und solange es die Chance gibt, dass ihr das privat leasen könnt und damit dann sozusagen das Restwertrisiko am Ende dem Autohersteller überlasst, würde ich das nutzen. Aber ich natürlich seid ihr jetzt auch nicht völlig falsch, wenn ihr ein neues Elektroauto kauft. Das ist aber meine Meinung, die wollte ich nochmal mit da reingeben.
Ja, ich bin von einer anderen Fraktion. Ich bin jemand, der legt das Geld auf den Tisch. Habe ich schon immer so gemacht.
Das
was auch okay.
Okay
ist. Übrigens, dein Verbrenner, den du dir neu kaufen würdest, der wäre in 5 Jahren ja auch total veraltet. Ne? Also das kommt ja auch mit dazu. Das nimmt sich dann an
ja,
der Stelle
ja, den würde
nichts.
Ich sowieso gar nicht kaufen. Also davon ja. Würde ich grundlegend abraten.
Und mein Seat, nur mal so nebenbei. Also ich würde den auf gar keinen Fall leasen, weil in meinem Fall, dieser Seat, ist es so, wenn ich den 6 Jahre fahre, dann hat er seine 16.000 Euro, die er gekostet hat, komplett wieder reingefahren. Dann steht das Ding umsonst da. Also und der ist ja dann zum Schluss nicht nichts wert. Mir ist auch klar, dass der einen hohen Wertverlust hat, aber das spielt das Elektroauto einfach wieder rein. Stumpf.
Das ist doch gut. Jetzt habt ihr zwei Sichtweisen von Hendrik und von mir und macht euch selber ein Bild daraus. Doch schon mal
und
spannend.
Wo du gerade Wallbox angesprochen hast, das wird ja auch alles immer preiswert. Ah, ich brauche eine Wallbox. Was gerade noch komplett unterm Radar fliegt, das ist die Wallbox von Shelly. Shelly hat jetzt eine Wallbox rausgebracht, die kostet 250 Euro. Ist eine 11 kW Wallbox, ist mobil, kannst du in den Kofferraum legen, ist super klein das Ding. Und da gibt es noch nicht viele Berichte drüber. Aber so wie ich Shelly kenne, werden die sich sehr viel Mühe geben mit Updates. Und das wird zum Schluss ein knaller Ding werden. Also das Ding wird funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Also 250 Euro, das ist ehrlich gesagt, ey, das ist eine 2-Tank-Füllung.
GoE hat auch super günstige, gute Wallboxen. Nein, Spaß.
Ich bin
Fan.
Ja, habe ich auch, unterschreibe ich. Ich habe selber auch eine GoE Wallbox, weil die total offene Schnittstellen haben. Und du kannst halt das super mit einer PV-Anlage verbinden. Du kannst auch sagen, wenn ich einen Stromtarif habe, jetzt Octopus Go oder was weiß ich nicht was, Tibber, kannst du sagen, lad einfach in der Nacht. Da ist GoE richtig cool drin, richtig cool. Und es gibt auch sehr gute Lademanagement hier, EVCC, kann man sich auch mal angucken, wer so ein Elektroauto hat. Da gibt es viele, viele richtig gute Sachen.
Ja, ja. Also, ihr habt es gehört, entweder leasen oder kaufen, zwei konträre Meinungen hier. Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, wenn man so wie Hendrik macht, mit PV-Strom das Auto beladen und dann für, was hast du, noch nicht mal 1 Euro auf 100 Kilometer teilweise durch die Gegend fahren, ist natürlich irre. Dann macht das natürlich total Sinn, wenn man jetzt so ein Unternehmer ist und keine eigene PV bei Robin, da würde ich da vielleicht auch das nochmal ein bisschen überdenken. Ich sag mal, Hendrik, danke, dass du das hier so schön erklärt hast, warum das Elektroauto besser ist von den Kosten als der Verbrenner. Also das Elektroauto zwar in der Anschaffung noch etwas teurer ist, aber das locker wieder rausgeholt wird. Und auch CO2-technisch schon nach 2-3 Jahren, kann man nochmal ergänzen, ist das Elektroauto im Plus, so 10.000 bis 20.000, 30.000 Kilometer, dann ist das im Plus, je nachdem wie viel ihr fahrt. Ist das dann auch für die Umwelt gar nicht so schlecht, und Recycling-Thema ist auch ein Thema, da werden wir ja auch noch Videos zu machen. Und schaut bei Hendrik auf dem Kanal vorbei, nachhaltig verstehen. Er hat dort ganz viele Videos geplant, die hat er veröffentlicht zu seinem Haus, zu Elektromobilität, zu PV und Speicher und Wärmepumpe, was du jetzt alles einbaust. Super spannend. Und natürlich auch bei Robin vorbeischauen, Robin TV oder Robin PV oder bei mir, Money for Future, könnt ihr auch gerne Felix Goldbach vorbeischauen, ein Abo dalassen. Und wenn ihr Fragen habt,
Und ganz wichtig, ich wette, einige von euch hören jetzt zu und denken, naja, also da hätten wir uns jetzt mal teilweise ein bisschen mehr Tacheles, paar Zahlen, haut uns doch mal richtig Zahlen um die Ohren. Sorry dafür, aber ich habe es ja ein bisschen am Anfang erklärt, wir können jetzt hier die Tabelle nicht die ganze Zeit einblenden. Ja, wir haben jetzt halt einfach über diese einzelnen Punkte mal geredet. Ich bitte wirklich jeden, der natürlich jetzt sagt, hey, jetzt möchte ich aber bitte mal Tabelle, ich möchte Zahlen, ich möchte Fakten, ich möchte jede einzelne Position, das passt genau, nicht in so einen Rahmen hier rein von so einem Podcast. Aber bitte deswegen unbedingt, der Podcast passt nur, wenn man sich dazu noch Hendriks Video und Hendriks Tabelle dann dazu anschaut. Dann habt ihr das gesamte Bild. Also bitte holt euch das noch, das fehlt jetzt praktisch noch. Ja?
Ihr braucht euch nicht anmelden bei irgendwas. Guckt das einfach ran, ihr könnt das runterladen, könnt das im Browser öffnen. Da brauchst du kein Excel für, gar nichts. Kannst einfach machen und einfach mal ausprobieren, mit rumspielen. Was dabei rauskommt, mach das einfach.
Super. Super. Das wollte ich nur noch mal kurz ergänzen. Vielen Dank, lieber Hendrik, auch für deine Arbeit und was du da machst und auch, dass du allen die Tabelle zur Verfügung stellst. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Da einfach mal im Namen der gesamten Community ein großes Dankeschön. Hoffentlich werden es viele nutzen. Ich habe so eine Tabelle auch mal vor langer Zeit gemacht, aber die war nicht so gut wie deine und auch lange nicht mehr aktuell. Also holt euch die von Hendrik, da steckt viel Arbeit drin und wieso soll es nicht jeder nutzen? Und dann mal ein bisschen nachrechnen.
Sehr gut. Also, danke für deine Zeit. Hendrik, schreibt uns eure Kommentare bzw. eure Fragen in die Kommentare, Anregungen, Anmerkungen, wen wir hier noch einladen sollen. Alles da reinschreiben. Bitte, bitte, bitte teilen, liken diese Videos, Abo auch da lassen. Kostet nichts, wenn ihr denn noch abonnieren könnt und nicht schon Abonnent seid. Und dann sehen wir uns bald wieder.
Dafür.
Jo, macht es gut.
Bis bald.
Und tschüss.
Danke, hat mir Spaß gemacht. Tschüss.
Ciao.
Ciao.